Vielen lieben Dank für diese schöne Einführung, auch von mir oder von uns hier oben. Einen wunderschönen guten Abend in diesem neu gestalteten Max-Bense-Forum. Ich finde, das hat gleich eine ganz andere Atmosphäre. Ich weiß nicht, wer es von vorher kennt. Man sitzt ein wenig Debattier-Literaturcafé-mäßig zusammen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mein Name ist Björn Springorum, genau. Ich habe die schöne Rolle als Moderator durch den Abend zu führen heute. Bin aber, was Biokunststoffe angeht, ein krasser Laie. Das gebe ich gleich gerne zu. Bin deswegen sehr, sehr gespannt, was ich heute noch lernen werde und habe auch schon durch deinen Vortrag und durch deinen Beitrag bei In Weltrettung braucht Wissenschaft sehr viel gelernt. Und ja, das Stichwort Weltrettung braucht Wissenschaft, wenn ich hier in diese Reihen schaue, dann macht mir das Mut, denn ich glaube, hier sitzen Menschen, die den Titel dieser Veranstaltung vorbehaltlos unterschreiben können. Weltrettung braucht Wissenschaft. Und das ist eigentlich heutzutage leider, leider nicht mehr gang und gäbe. Wissenschaftler werden angegriffen, Politiker hören nicht mehr auf Wissenschaftler, auf die sie hören sollten. Menschen glauben eher an Fake News als an wissenschaftliche Arbeit. Aber ich glaube hier, wir heute Abend nicht. Und auch unser Gast Simon McGowan ganz gewiss nicht. Simon, auch von mir nochmal. Schön, dass du da bist. Schön, dass die Bahn dich hat ankommen lassen heute. Ist ja immer eine Sache. Mit genügend Puffer bist du gefahren wahrscheinlich. Simon, was wir vorhaben heute Abend ist, wir unterhalten uns ein bisschen. Du hast einen sehr, sehr spannenden, aufschlussreichen Vortrag zu Biokunststoff im weitesten Sinne mitgebracht. Darüber wird zu reden sein, aber ich glaube, wir belassen es nicht dabei. Wir werden ein bisschen, glaube ich, auch größer in die Materie Weltrettung braucht Wissenschaft einsteigen. Und wenn die eine oder andere Frage aus dem Publikum noch da ist, kann die sehr, sehr gerne natürlich auch gestellt werden. Ich glaube, wir sind da, was das angeht, niederschwellig. Bevor wir einsteigen, Simon, in dem Buch, in dem erwähnten sehr, sehr tollen und klugen Band, wirst du hinten auch kurz vorgestellt mit den anderen WissenschaftlerInnen, die da einen Beitrag geleistet haben. Und da habe ich gelesen, hat jetzt nichts mit dem Vortrag zu tun, ich fand es aber trotzdem sehr, sehr spannend, dass du Star Wars-Kostüme lebensecht nachmodellierst.
Mhm. Ja, das ist ein sehr spannendes Hobby. Es liegt einfach daran, irgendwann kam dann Frau, Kinder, Job ins Leben und vieles, was ich früher gemacht habe, viel Skateboard gefahren, Snowboard fahren, wird dann ein bisschen schwieriger. Und da ich eigentlich schon immer Star Wars Fan war, habe ich dann angefangen, Kostüme nachzubauen. Und man stellt sich das vielleicht am Anfang relativ einfach vor, dass man dann, sage ich mal, das alles zusammenshoppt. Aber in Wirklichkeit gibt es ganz viel geheimes Wissen im Internet, und dass da getauscht und gehandelt wird. Und grundsätzlich ist es eine weltweite Community, die sich da austauscht. Und das hat total Spaß gemacht. Ich habe mittlerweile angefangen zu nähen, was auf jeden Fall ein Game Changer war. Wahnsinn, auf jeden Fall muss ich, wenn ich die Maschine aufbaue, erst immer irgendwelche Gardinen umnähen oder Kinderklamotten reparieren, bis ich dann wieder Star Wars-Kram machen kann. Aber war auf jeden Fall ein Zugewinn für mich. Und ich fand es ultra spannend, eben in dieses weltweite Netzwerk einzutauchen. Und irgendwann hatte ich dann einen Teil selber bis zur Perfektion einfach modelliert und habe das dann getauscht. Und zwar hat mir dann jemand aus San Francisco gesagt, okay, du brauchst ja noch hier diesen Knopf da oben, diesen mit dem Stein drauf. Und dann haben wir Teile getauscht. Und ich fand das so cool. Und ich habe gedacht, wir hätten uns das auch verkaufen können über eBay. Ja. Aber so war das irgendwie einfach toll, ne? Mit einem netten persönlichen Brief noch. Und ist ein total tolles Hobby. Und wenn man dann unterwegs ist mit den Klamotten, dann ist es auch wirklich leuchtende Kinderaugen. Ne? Das hört sich dann so an, aber wenn man dann auf einer Veranstaltung ist mit einer großen Gruppe, alle voll durchkostümiert, dass die Kinder dann ihre Mutter dann auf die Schulter klopfen, guck, da ist der und der und da ist der und der. Und das ist dann, das ist dann wirklich, wirklich ein schöner Augenblick.
Also Halloween im Hause McGowan, da möchte man dabei sein wahrscheinlich.
Mhm, auf jeden Fall. Ich habe zwei Mädchen, das heißt, dann gibt es halt irgendwie Star Wars und Bibi Blocksberg. Aber Fun Fact hier am Rande, die Sprecherin von Leia Organa ist dieselbe Sprecherin, die Bibi Blocksberg spricht. Ist wirklich wahr. Und bei uns im Flur hängt ein Autogramm. Hey Simon, may the force be with you. Liebe Carla, Hex, Hex. Also da hat die Sprecherin...
Wow. Okay, ist alles erreicht eigentlich. Mhm. Ich glaube, wir müssen dich einfach nochmal einladen zu genau so einem Panel. Denn ich würde gern weiterreden, aber natürlich ist das nicht das richtige Thema. Es zeigt aber, dass du natürlich dich in Sachen reinfuchsen kannst, in Sachverhalte reinfuchsen kannst, was deine Arbeit als Wissenschaftler ja natürlich mit sich bringt. Du beschäftigst dich schon seit vielen, vielen Jahren mit Biokunststoffen, bist aber auch, haben wir auch in der Einführung gehört, seit vielen, vielen Jahren als Science Slammer unterwegs. Und das heißt ja eben eigentlich, dass du gerne Menschen komplizierte Sachverhalte vereinfacht näher bringst? Weil man hat ja eine gewisse Zeit, man möchte ja nicht einfach nur Fragezeichen hinterlassen in so einem Saal. Was ist die größte Herausforderung daran, diese sehr, sehr großen, komplexen Sachverhalte, für die man ja nicht umsonst studieren muss, runterzubrechen, dass auch ich sie verstehe?
Ja, es ist halt, man muss halt irgendwo einen Strich ziehen. Sagen wir einfach mal, ungefähr 80% von irgendeinem Thema sind relativ einfach. Und die letzten 20%, da wird es dann beliebig kompliziert und das ist dann auch meistens so im Bereich der Forschung, das ist so ein Bereich, der sich entwickelt oder vertieft wird. Aber ein Großteil von vielen Themen ist einfach. Und auf den sollte man sich dann halt konzentrieren und sagen, okay, ich versuche ja erstmal die 80% zu erschlagen. Aber was mir persönlich dabei ganz wichtig ist, dass man die anderen 20%, die das Ganze kompliziert machen, nicht ausspart, sondern man sagt, okay, das kann es geben, es gibt dann komplexe Rahmenbedingungen, die dann dazu führen können, dass das, was wir besprochen haben, nicht funktioniert, aber der Großteil ist halt einfach und ich glaube, mit dem Bewusstsein fällt es dann leicht, Dinge runterzubrechen. Und ich glaube auch, man muss ja eigentlich nur, wenn man ein großes Feld hat, einzelne Punkte an Wissen setzen. Alles andere, wenn die Person sich dafür interessiert, wächst sozusagen zwischen diesen Punkten. Das heißt, im Prinzip setzt man nur kleine Startpunkte und die Leute setzen sich dann selber mit dem Thema auseinander oder beginnen es dann selber zu verstehen.
Ja, sehr, sehr schönes Bild auf jeden Fall. Danke dafür. Der Titel des Bandes Weltrettung braucht Wissenschaft, da rennt man bei dir wahrscheinlich offene Türen ein. Mal ganz salopp gefragt, wohl wissend, dass es da wahrscheinlich keine eindeutige Antwort drauf gibt. Wie viel Wissenschaft mehr wäre denn nötig, um die Welt zu retten? Gibt es da eine Quote?
Das sind 98,7%. Nein. Das ist ein schwieriges Thema und es ist nicht leicht zu beantworten. Mittlerweile denke ich, dass wir sehr, sehr viel gute Wissenschaft haben, auch in Deutschland, aber dass wir vieles nicht in die Anwendung bekommen, weil oftmals, nennen wir es, eine gewisse Form der Interdisziplinarität fehlt. Das heißt, tolle Leute wie, na gut, das muss ich ja sagen, ich, dann sage ich, ich bin toll, nein. Also Wissenschaftler denken sich einen tollen Kunststoff aus mit speziellen Eigenschaften. Aber wir müssen halt auch gucken, wer soll das dann benutzen? Sind die Leute vielleicht bereit dafür, etwas mehr zu bezahlen, wenn es, sage ich mal, einen kleineren CO2-Fußabdruck hat? Und das sind halt so Randbedingungen, die ganz oft vergessen werden. Das heißt, wenn wir irgendwie neue Technologien in den Markt bringen wollen, sollten wir vorher gucken, was wird dann passieren? Ne? Schlagwort vielleicht hier ist Transformation. Und ich glaube, das ist, was die Wissenschaft auch begleiten müsste. Das heißt, nicht nur die sehr gescheiten Menschen, die Maschinen bauen, die CO2 in der Luft einfangen und zu Klötzen drücken oder was auch immer, sondern ja, wie könnte das nach außen hin wirken? Wo könnte man das einsetzen? Was werden die Leute dazu sagen? So, also, dass man das, sage ich mal, die Transformation für eine Einführung begleitet. Und das Ganze auch dauerhaft kommuniziert. Also, dass man nicht einfach eine disruptive Innovation auf den Markt schmeißt, sondern frühzeitig anfängt, darüber zu kommunizieren. Ja, das gibt es Stück für Stück für Stück. Und auch gucken, kommt die Kommunikation oder funktioniert die Kommunikation, die Informationen, die ich streuen will, kommen die an? Ich glaube, es gibt zum Beispiel viele Leute, die Vorbehalte gegen Gentechnik haben. Aber die Frage ist, ist es eine gerechtfertigte Meinung? Kennen die Leute sich mit den herkömmlichen Pflanzenzüchtungsformen aus, wo man auch mit Mutagen arbeitet oder mit radioaktiver Strahlung? Und ist das dann natürlicher als Gentechnik zum Beispiel? Also ich glaube, dass wenn man im Bereich Gentechnik mehr kommunizieren würde, dass die Vorbehalte in der Bevölkerung weniger werden, bei Weitem. Und es ist kein Problem der Technik, sondern es ist eine Kommunikationsfrage. Und wir werden darauf angewiesen sein, uns mit Genmodifikation auseinanderzusetzen. Mhm, da kommen wir nicht drum rum.
Ja. Kommunikation ist, glaube ich, ein Schlüsselbegriff hier. Das würde ich gerne später nach dem Vortrag auch noch mal ein bisschen aufgreifen, weil viele Menschen, mich eingeschlossen, ja eben einfach eine Meinung zu einem Thema haben, was aber so hochkomplex ist. Und man weiß eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Eine Gentechnik, Stichwort grüne Gentechnik, was ist auch grün daran überhaupt? Da gibt es ja auch ganz viele Missverständnisse, ebenso wahrscheinlich bei Biokunststoffen, wie wir gleich hören werden. Davor aber noch ganz kurz anknüpfend daran, was du gesagt hast, dass ein bisschen das Interdisziplinäre fehlt. Woran denkst du, liegt das? Oder wie könnte man so etwas vielleicht aus dem Weg schaffen?
Ich glaube, es ist schwierig. Das ist keine gute Antwort, ne? Aber ich glaube, also ich habe heute eine Psychologin kennengelernt in der Bahn. Wir sind zusammen in Hannover eingestiegen. Und dann dachte ich, oh, Psychologie, das ist ja toll. Es sollte eigentlich viel mehr Psychologie bzw. die Grundbegriffe im Grundstudium geben. Es muss keine große Vorlesung sein mit einem schwierigen Test, aber dass man über solche Dinge wie Motivation, Kommunikation und sowas einfach mal spricht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man einige Inhalte wie Kommunikation mit im Studium verankern würde, dann wäre schon mal eine Art, ja, nennen wir es, ja, Grundeignung geschaffen, dass überhaupt interdisziplinär kommuniziert werden kann. Es ist ganz oft so, man geht auf eine WG-Party und, oh, guck, da sitzen alle Lehrer, da sitzen alle Ingenieure und da sitzen alle Geisteswissenschaftler. Und warum? Naja, ich glaube, weil sie vielleicht noch so dass es da so gewisse Hemmnisse gibt. Vielleicht liegt es auch an der Sprache, aber das muss aufgebrochen werden. Also wir müssen in dem Kontext mehr zusammenarbeiten an den großen Lösungen. Und das funktioniert eben nur interdisziplinär. Also ich glaube, dass es wichtig wäre, alleine kommunizieren mit, ja, in jedes Bachelorstudium mit aufzunehmen. Weil alles, was man in der Wissenschaft tut, muss kommuniziert werden. Sei es in einem Paper, das keiner liest. Aber vielleicht stellt der Bundeskanzler irgendwann mal eine Frage, du, wir haben hier diese drei Techniken. Wo würdest du jetzt, wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du machen? Mhm. So, und dann muss ich ihm in einem Absatz sagen können, warum ich mich dafür entscheide. Und muss danach noch in den Spiegel gucken können und denken, ja gut, ich habe nichts beschönigt oder verschwiegen. Und das sind dann halt einfach Grundskills, um überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, interdisziplinär zu arbeiten. Und ansonsten, ja, muss man Sachen ausprobieren. Ich war mal glücklicherweise beim Science Slam im Zall, das ist in Hamburg, da ganz viel Luft-, Raumfahrt-Kram, Flugzeuge. Und da sind die Teams interdisziplinär zusammengesetzt. Das heißt, ein Bioniker, ein Mathematiker, ein Informatiker. Und die sagten, das war großartig, weil die einfach am Anfang so viel voneinander gelernt haben. Aber man muss dazu sagen, es hat lange gedauert, bis dieses Team gefunden hat. Also, dass die selber auch eine Arbeitsebene für sich entwickeln. Weil der eine, der Geologe, denkt nur in Systemen, der Mathematiker eher in Zahlen oder in Algorithmen. Also, es hat ein bisschen gedauert, aber danach haben wir gesagt, ja, das ist eine großartige Voraussetzung, um hier innovativ, kreativ zu arbeiten.
Wahnsinn, ja, wenn man die gemeinsame Sprache dann gefunden hat. Franka Parianen hat einen ähnlichen Ansatz gewählt. Sie ist durch die Lande gereist und hat die verschiedensten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Simon inklusive, dazu befragt, wie man mit Wissenschaft die Welt besser machen kann. Und das ist eigentlich so eine tolle Idee, weil aus den verschiedensten Disziplinen die Menschen die verschiedensten Sachen beitragen können. Übrigens, das Buch gibt es da hinten auch und bald ist Weihnachten. Warum machen das eigentlich nicht mehr Leute? Das ist doch eigentlich ein Leuchtturm, oder? Das sollte doch Schule machen, das sollten Politiker machen, das sollten die Superreichen machen, die nicht hinwissen, wohin mit ihrem Geld. Ne? Warum machen das nicht mehr Leute?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt, glaube ich, auch wenige Bücher in der Form. Also es ist ja sozusagen eine Anthology. Das heißt, das sind viele Autoren. Das macht das Buch auf der einen Seite schön, weil es bunt ist, kurz und auch perfekt für Weihnachten und die S-Bahn und für Zugreisen. Aber vielleicht fehlt so ein bisschen die Tiefe. Das macht das Buch unter Umständen ja etwas außergewöhnlich. Aber wenn man das Buch, sage ich mal, am Stück durchliest, findet man überall wieder die Verknüpfungspunkte. Und das macht das Buch dann wirklich toll. Also irgendwie die Grundidee kam so während der Corona-Pandemie. Und am Anfang habe ich die Leute auch alle nur per Zoom kennengelernt, die an diesem Buch mitgewirkt haben. Die Leute, die da mitgemacht haben, die sind nach wie vor irgendwie alle befreundet, haben eine Signal-Gruppe, die auch genutzt wird. Ja, ich habe hier eine Geologiefrage. Sag mal, ich brauche hier was in Medizin. Und klar, ist da erstmal ein Netzwerk, aber es war auch toll, so viele unterschiedliche andere Wissenschaftler kennenzulernen. Ne? Zum Beispiel, ich wusste, gendergerechte Medizin ist ein wichtiges Ding, aber durch, sag ich mal, Gespräche mit der Sarah habe ich erstmal verstanden, wie vielschichtig das Thema ist, was da auch hintersteckt. Also es war halt sozusagen auch ein Zugewinn für jeden einzelnen Mitschreiber, weil viel Kommunikation innerhalb des Buches dann eben auch gelaufen ist.
Das ist wirklich eine ganz tolle Ansammlung von ganz tollen WissenschaftlerInnen, die eben auf ihre eigene Weise versuchen, irgendwelche gängigen großen Probleme unserer Zeit anzugehen. Weltverbesserer, was ja heutzutage fast schon aus irgendwelchen sehr, sehr seltsamen Gründen als Schimpfwort gebraucht wird oder so leicht ironisch gebraucht wird. Wie war es denn bei dir früher eigentlich? Was wolltest du denn werden, als du ein Kind warst? Wolltest du dann eher ein Star-Wars-Held werden oder auch damals schon in die wissenschaftliche Richtung gehen?
Ich glaube, dass ich, vielleicht wollte ich auch zwischendurch nochmal à la Colzi was Stuntman werden, glaube ich. Aber was bei mir halt schon früh gezogen hat, war Lego, Lego Technik, Fisher-Price. Also da hatte ich immer schon irgendwie Bock drauf, damit rumzuspielen. Und dass ich irgendwie was mit, ja, sage ich mal, Erfinden machen wollte, das war klar. Aber dass es so in die Richtung dann ging, das war dann eher überraschend. Aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Thema, weil alles, was lebt, finde ich unglaublich interessant, sei es Algen, Asseln, Regenwürmer. Und am schönsten finde ich halt immer solche Sachen, wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu nutzen. Also vielleicht ein bisschen ein plakatives Beispiel. Ja, wenn ich viele Frösche im Garten habe, dann habe ich weniger Mücken. Und dann finde ich, oh ja, das ist total spannend. Also werde ich mal gucken, wie kann ich möglichst viele Frösche im Teich erzeugen. Ja, dann ruft auch irgendwann der Nachbar und sagt, dass er da Glyphosat reinkippt, einen ganzen Eimer, wenn die nicht aufhören zu quaken. Aber das sind einfach Dinge, die finde ich spannend und interessant. Und ich glaube auch, in dem Thema Biokunststoffe findet man halt einiges davon zurück. Also, dass man eben die Leistung der Natur mitnutzt, um daraus eben ein Ersatzmaterial für herkömmliche Kunststoffe herzustellen. Das fand ich schon immer interessant. Die Fachrichtung, die ich damals studiert habe, hieß auch nachwachsende Rohstoffe. Und den Begriff fand ich auch total schön. Ne? Das ist so, da hat man nicht unbedingt jetzt Monokulturen irgendwie im Blick oder im geistigen Auge, aber so diese Idee, wir nehmen es weg und es kommt wieder so. Das fand ich unglaublich befriedigend. Ne? Es geht auch ganz viel in diesem Studium auch, wie kann ich Faserpflanzen nutzen, sowas wie Flachs oder so. Ne? Vieles, was wir anhaben, ist Baumwolle, ist eine relativ miese Qualität, um daraus Kleidung zu machen. Und wenn ich halt zum Beispiel Flachs oder Hanffasern eben benutze, kann ich damit dieselbe Hose machen, die dann aber 10-mal so lange hält. Aber wie es ist leider kompliziert. Ja.
Das ist es in den meisten Dingen nicht wahr? Aber klar, wenn du schon früh von Lego begeistert warst, das hat ja dann irgendwie auch im weitesten Sinne mit dem Kunststoffthema zu tun. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter, sofern das noch korrekt ist. Das Internet hat ja nicht immer recht. Am IFBB, am Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe in Hannover. Das klingt sehr spezifisch. Möchte man dahin oder landet man über Umwege dort?
Ich habe das Ding mit aufgebaut sozusagen. Das heißt, ich habe mir die Frage nie gestellt. Sondern ich habe das in meinem Studium schon mit aufgebaut. Dann bin ich halt für eine kurze Erfahrungsrunde zu einem Mittelständler gegangen, da aber auch in die Forschung und Entwicklung und bin dann wieder zurückgekommen zum IFBB. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes Tätigkeitsfeld. Es ist halt ein Institut innerhalb der Hochschule und ich glaube auch im Bereich der Biokunststoffe haben wir eine ganze Menge schon auf die Beine gestellt. Also es gibt natürlich auch andere Player in Deutschland, aber vieles wurde von uns angestoßen. Also ich denke mal, da sind wir schon relativ gut etabliert und das ist eigentlich für ein kleines Institut in einer nicht ganz so großen Stadt, ist das schon eine schöne Leistung. Vor allen Dingen haben wir ein großes Technikum, einfach weil wir gut mit der Industrie vernetzt sind und das bringt halt tolle Möglichkeiten für Studierende mit. Also dass die dann, gerade in Corona-Zeiten haben wir das gemerkt, dass die innerhalb von einem Institut dann ihre Abschlussarbeiten schreiben können und nicht dann so Notbehelf machen müssen, sondern ein wirklich cooles Projekt, wo sie dann selber die Maschinen dann übernehmen und sich einarbeiten können und ausprobieren.
Und wie fing das dann, bevor wir dann langsam zu deinem Vortrag überleiten, wie fing das mit den Slams an? Hat es quasi im Institut angefangen? Hat es zu Hause angefangen? In der Kaffeeküche? Was war der Startpunkt?
Ja, es gab halt einen Science Slam in Hannover und die Hochschule Hannover hat keinen Slammer bereitgestellt. Dann hat der Präsident eine E-Mail geschrieben. Ja, Slam in Hannover, wir müssen unbedingt hier einen an den Start bringen. Und dann, dann habe ich es gemacht. Und der Vortrag war nicht so besonders doll. Und dann bin ich von der Bühne runtergegangen und habe gedacht, ey, da geht noch was. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich es jetzt mache. Und dann war mein Ziel, dass ich noch einen coolen Slam-Vortrag schreibe, den ausprobiere und dann kann ich das ad acta legen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Es hat einfach nicht aufgehört. Ne? Also dann war ich dann in dem Jahr direkt bei der Deutschen Meisterschaft, dann bei der Europameisterschaft. Und ja, jetzt bin ich auch noch viel unterwegs, weil es mir einfach auch Spaß macht. Nicht nur unbedingt mit Science Slam, sondern auch so Formate wie heute. Kinderuni mache ich total gerne.
Genau.
Workshops. Science Pubs, also alles, was so in der Richtung läuft, finde ich spannend. Und was dann auch spannend ist, man lernt tolle neue Leute kennen. Mhm. Und es macht das Leben dann irgendwie noch bunter, wenn man spannende Leute kennt, die man anrufen kann, wenn man Fragen hat zu spezifischen Themen.
Science Pub klingt nach einer sehr schönen Kombination. Da sind zwei sehr, sehr schöne Worte drin. Deine Vorträge haben so schöne Namen wie Pimp My Bioplast oder Warum ist eigentlich Plastik in Mamas Duschgel und wieso finden Fische das doof? Das hat für mich auch viel mit Wissensvermittlung zu tun. Es ist dir also schon auch wichtig, dass Erlernte oder auch wirklich was du dir selbst beigebracht hast oder herausgefunden hast, eben auch in die Welt herauszutragen, abseits von irgendeinem wissenschaftlichen Paper. Also wirklich fast schon ja, Mainstream-Wissensvermittlung bis zu einem gewissen Grad. Mhm.
Ja, also es ist mir halt wichtig. Ich glaube auch, da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen sind wir ja größtenteils öffentlich finanziert. Das heißt also, mein Gehalt zahlen alle Leute. Also haben sie auch in gewisser Art und Weise ein Anrecht darauf zu erfahren, was ich mache.
Schön, schön.
Und das ist ein Aspekt. Aber ich glaube auch, dieses Interdisziplinäre, von dem ich geredet habe, das muss ja nicht sein. Disziplin A und B und die müssen jetzt interagieren und erschaffen Wissenschaft C, die dann die Welt rettet. Sondern es gibt überall Wissen, was spannend ist, was bereichernd ist. Man muss es eigentlich nur abholen eigentlich. Mhm. Und wenn ich dazu beitragen kann, jemanden, der was abholen möchte, etwas zu geben, dann mache ich das extrem gerne. Also auch gerade bei Kinderuni merkt man das, dass es dann immer noch Kinder gibt, die dann nach der Vorlesung dann irgendwie hinkommen und sagen, ich habe die Idee und warum geht das nicht? Und das ist dann wirklich ein ganz tolles Gefühl. Oder wenn die dann auch nochmal schreiben und so, dann vielleicht, Herr McGowan, wir waren bei der Kindervorlesung, die Klasse 4b und wir haben das nochmal und das haben wir nochmal bearbeitet. Dann denkt man, oh toll, das ist so großartig. Mhm. Vielleicht nochmal, um auf die Kinderuni zurückzukommen. Mir bedeutet es total viel, weil ich glaube, wenn man eben etwas anbietet, was die gerne nehmen möchte, kann daraus ein großer Mehrwert werden. Als ich meine erste Vorlesung gemacht habe, da habe ich dann 50 Minuten geplant für eine Stunde Vorlesung. So, und habe dann aber gelernt, dass die Kinder eine ganz starke Eigendynamik auch entwickeln können. Ja. Deswegen ich eigentlich immer nur noch relativ kurze Vorträge mache, so 35, 40 Minuten. Dann stelle ich eine Frage in den Raum und lasse die Kinder argumentieren. Und irgendwann ziehe ich mich halt einfach ein Stück zurück. Mhm, und merkwürdigerweise läuft es dann weiter. Das heißt, ich muss nicht mal sagen, so du mit der roten Jacke und du und so, sondern auf einmal diskutieren diese 200 Kinder im Hörsaal über Kunststoff. Ja, warum kann man das nicht? Nee, das geht nicht, weil so und so. Und da denkt man, das ist so eine krasse Phänomenal, Energie, dass man fast Gänsehaut bekommt und denkt, wow, das ist so ein schöner Teil. Klar, ich arbeite gerne an Maschinen, ich finde es großartig. Man schließt was an, es kommt was raus, alles lässt sich mit dem Taschenrechner überprüfen. Mhm. Das hat was ultra Befriedigendes. Aber, sage ich mal, das, was den größeren Impact hat, ist, glaube ich, sowas wie die Kinderuni. Ich glaube, ich kann so viel tollen Kunststoff erfinden, wie ich möchte in meiner Berufslaufbahn, wenn ich vielleicht ein paar Kinder irgendwie inspiriert habe zu irgendwas, egal zu was. In Kreisläufen zu denken oder, sage ich mal, systemischer die Welt zu begreifen, oder dann ist das wahrscheinlich mehr, als was ich in meinem Wissenschaftsjob erreiche. Muss gemacht werden auf jeden Fall.
Natürlich, ne? Es gibt ja auch das Fundament erstmal vor, die Basis sozusagen, aber das ist schön, dass man es eben aus den Laboren, aus diesem dann doch relativ elitären Zirkel, meine ich gar nicht negativ, herausträgt in die Welt einfach natürlich.
Weil wir müssen ja auch die Wissenschaft haben, damit wir sie kommunizieren können.
Ja,
Beispiel, ne?
Das stimmt.
Und sind auch meistens die besten Wissenschaftskommunikatoren die eigene Forschung. Es gibt natürlich viele Menschen, die haben ein großes Verständnis von Wissenschaft, können fast alles kommunizieren, runterbrechen. Aber es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Voll-Informatik-Nerd über irgendwas erzählt, was er herausgefunden hat. Und man sieht dieses Blitzen und Leuchten in den Augen. Ne? Und dann, wenn man ihm eine Frage stellt, hört er auf keinen Fall auf, sondern holt nochmal aus. Und diese Faszination ist auch ansteckend.
Ja. Also, ja. Die ist bei dir auch ansteckend. Ich sehe das Blitzen in deinen Augen auch. Und ich glaube auch erstmal genug von mir. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen gespannt, was du für einen Vortrag mitgebracht hast. Ich glaube, wir sind alle bereit, sehr viel über Kunststoff und oder Biokunststoff zu lernen. Deswegen würde ich sagen, Simon, die Bühne gehört dir.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So. Ja, den Vortrag habe ich extra für diesen wunderschönen Abend heute gemacht. Ich habe die Farbe blau gewählt. Ich hoffe, sie passt auch gut zu den Sesseln. Und ich habe mir überlegt, ich würde gern ein großes Thema ansprechen, aber eher auch nur so punktuell. Vielleicht ein paar Details präsentieren, die so noch nicht bekannt waren. Also es wird alles ein bisschen zackig, aber ich glaube, dass wir im Nachgang noch viel Zeit haben werden, das ein oder andere zu diskutieren. Okay, der ist noch nicht an. Jetzt ist er an. Gut, ich möchte mich selber kurz vorstellen, obwohl das der Björn ja schon sehr gut gemacht hat. Dann möchte ich über Plastik und Kunststoffe reden und am Ende einen Ausblick geben. Aber ich glaube, auch der Ausblick wird dann hier in Dialogform vorne auf der Bühne stattfinden. Ja, zu mir, Simon William Benjamin ist mein voller Name, sehr schön. Studiert habe ich Technologie nachwachsender Rohstoffe, wie ich eben schon erzählt habe. Und seit 20 Jahren bin ich im Kunststoffbusiness. Das heißt also, ich modifiziere, verbessere Kunststoffe, damit sie das können, was sie können sollen. So, da sieht man so meine allerersten Extruder-Erfahrungen. Man sieht, ich hatte da noch relativ volles Haupthaar und noch kein Geld für Sicherheitsschuhe. So sieht das dann auf unserer Webpage aus, wenn man beim IFWB in Hannover schaut. Und so sieht das dann in Wahrheit aus. Also alles so ein bisschen zugebaut, wie man sich das vorstellt, auch mit Schläuchen. Hier noch Aluminiumfolie, das wirkt dann eher so wie so ein U-Boot. Okay, Plastik ist allgegenwärtig. Ich habe überlegt, wie kann ich einen Einstieg für dieses Thema schaffen? Habe einfach Google gefragt und gesagt, okay, Google, ich gebe dir die beiden Stichwörter Plastik und Kunststoff und drück auf News. So, das waren dann die News, die ausgeworfen wurden. Gefahr durch Giftstoff, Forscher warnen vor schwarzen Kochutensilien aus Plastik. Das tun auch viele andere merkwürdige Zeitungen. Da scheint also irgendwas nicht ganz so toll zu laufen. Das Zweite, da geht es um einen Mineralwasserhersteller, der sagt, okay, so liebe Leute, ihr müsst euch umstellen. Ich stelle vollständig um auf Glas aus irgendwelchen Gründen. Dann kam die nächste Nachricht, Mikroplastik im menschlichen Gehirn gefunden. Auch dazu gibt es ein spannendes Thema hier in diesem Buch. Und das Thema ist leider schon länger bekannt, dass Partikel in der Größe die Blut-Hirn-Schränke überwinden können. Und das Dritte war der Unterschied zwischen Kunststoff und Plastik. Gut, also es sind ganz willkürlich aufgegriffene Nachrichtentopics, die ich hier präsentiere. Und wenn man das mal so ein bisschen auf sich wirken lässt, dann scheint es, ja, dass wir kein besonders gutes Verhältnis zum Thema Kunststoffe haben. Wir haben anscheinend ein Kunststoffproblem. Ja, wenn wir über die Probleme vom Kunststoff reden, dann müssen wir über das hier reden, was ich in diesem roten Kasten habe. Das ist nämlich ein Ölfass. Denn der Kunststoff, den wir herstellen, der überall um uns herum ist, wird aus Erdöl hergestellt. Das Zweite, damit wollte ich symbolisieren, dass Kunststoffe fast für die Ewigkeit beständig sind und quasi unzerstörbar. Deswegen habe ich Chuck Norris gewählt, aber dadurch, dass ich dann selber schon gesagt habe, quasi unzerstörbar, musste ich dann eben doch so eine Mülltonne aus Plastik nehmen mit dem Unendlichkeitssymbol. Gut, damit wollte ich halt sagen, dass Kunststoffe persistent sind, ultrabeständig und extrem langlebig. Wenn wir das Thema mal aufgreifen, ich sagte, Öl ist der Rohstoff, um den es hier geht, dann ist diese Grafik wahrscheinlich schon relativ bekannt. Auf der Y-Achse Millions of Barrels per Day, die wir also nutzbar machen können. Unten auf der X-Achse sehen wir einmal die Jahre. So, wenn man das mal so anschaut, 1900 ging es dann so langsam los. Wir sehen hier die Ölkrise und hier irgendwo ist dann halt ein Peak, ne? Deswegen heißt es Oil Peak und danach geht es rapide bergab. Die Abbildung ist schon etwas älter, 10, 15 Jahre. Die habe ich eigentlich bei jedem Vortrag dabei. Und ich glaube, das liegt daran, weil sie mich so ein bisschen an Yps mit Gimmick erinnert hat, wegen dem schönen Karo-Muster. Aber die Grafik ist etwas älter. Wir sind also schon über den Peak heraus. Und eigentlich ist es so, dass wir sagen, okay, wir finden immer noch mehr Öl. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, dass diese Suche nach dem Öl nicht ganz einfach ist. Das heißt, wir müssen zum Beispiel im ewigen Eis nach Öl suchen oder in verschiedenen Tiefseegräben, was natürlich nicht ganz ungefährlich ist. Oder wie hier in Afrika kann sowas auch schon mal die Lebensgrundlage für so ein ganzes Dorf zerstören. Wir sehen also, Peak Oil, so wie er da steht, funktioniert nicht ganz. Ein bisschen mehr Öl haben wir schon. Aber das technische Risiko, was wir da zu tragen haben, ist relativ groß. Schauen wir uns an, wo das Erdöl herkommt. Dann sehen wir vor allem hier Saudi-Arabien mit 298 Millionen Barrel oder 304 hier Venezuela. Dann sehen wir Russland hier auch noch, auch die Folie ist ein bisschen älter. Aber wir sehen, da wo das Öl ist, ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Und wir sagen, okay, es ist schwierig, an das Öl ranzukommen. Und vielleicht ist es auch, nennen wir es mal geopolitisch schwierig, dauerhaft sich Vorräte an Erdöl zu beschaffen. Also ein geopolitisches Risiko. Wenn wir jetzt noch on top berechnen, dass wir in Zukunft weniger Öl haben werden, dass es schwieriger sein wird, an dieses Öl zu kommen und dass wir aber gleichzeitig ein Bevölkerungswachstum haben werden oder schon immer haben, dann zeigt sich, dass das, was wir in Zukunft weniger haben werden, mit immer mehr Menschen geteilt werden muss. Und wenn man mal hier guckt, oh, ne, vor allen Dingen Asien ist da mit bei und bewegt sich hin zur Konsumwelt. Das wird also noch eine wirklich spannende Aufgabe. Weltweiter Erdölverbrauch, hier sehen wir dann einmal wieder die Jahre unten, dann sehen wir einmal die OECD-Länder und Nicht-OECD-Länder. Aber was wir ganz klar sehen ist, oh, unser Erdölverbrauch steigt an, er steigt kontinuierlich an. Ne? Selbst Kleinigkeiten wie die Finanzkrise oder die Covid-Pandemie können die Steigung dieser Kurve nicht unterbrechen. Gut. Unser Thema heute ist Plastik. Erdöl ist ja ein bisschen mehr als nur Plastik. Wir sehen also, der Großteil geht in den Bereich Transport, Verkehr, Industrie, auch als Brennstoff. Aber hier diese 17%, die wir hier haben, die stehen rohstofflich zur Verfügung. Ein Teil davon ist natürlich unser Kunststoff, aber auch Dinge wie Asphalt, Farben, Lacke, Lösungsmittel oder andere chemische Hilfsstoffe werden auch daraus gemacht. Wir sehen also, dass wir vielleicht Probleme haben werden, vollständig auf Erdöl zu verzichten. Okay, dann kommt natürlich die Kunststoff-Klassikerfolie. Ich sage nachher noch ein bisschen mehr dazu. Wenn wir da überlegen, wir sind von Kunststoff umgeben, dann gibt es Bereiche, wo es schwierig ist, auf Kunststoff zu verzichten. Und deswegen habe ich die Folie die Klassiker genannt, weil als erstes, was die Leute dann sagen, ja, Medizintechnik. Ja, es gibt halt die Möglichkeit, mit sehr wenig finanziellen Aufwand einfach diese Dinge herzustellen. On top kommt, die sind extrem leicht. Und wenn wir vielleicht daran denken, dass vielleicht die Kosten nicht so wichtig sind, dann müssen wir aber auch daran denken, dadurch, dass es vielleicht Plastik-Einwegspritzen gibt, kann man vielleicht auch dahin welche liefern, wo eine Aufreinigung von Glasspritzen nicht möglich wäre oder wo ganz wenig Geld für medizinische Ausrüstung zur Verfügung steht. Dann habe ich das nochmal rausgesucht, weil ich es cool fand, das ist ein Regenwasserspeichertank mit allem drum und dran, auch das ganze Zeug, alles aus Plastik. Und ein ganz großes, wichtiges Ding für die Welt von heute, Isolierung von Kabel. Also ganz oft denkt man gar nicht dran, aber jedes Kabel ist mit Kunststoff umgeben. Und wenn man dran denkt, früher waren das ja meistens textile Ummantelungen. Also wenn wir in Zukunft weiterhin Elektrizität haben wollen, müssen wir entweder eine Alternative für diese Kunststoffe finden oder entsprechend sparsam damit umgehen. Hier habe ich dann so eine Liste, was den Kunststoff so toll macht. Kostengünstig, klar, haltbar, steril, auch das, geringes Gewicht. Ne? Die Notfallsanitäter freuen sich, dass sie nicht 26 verschiedene Glasampullen dabei haben, sondern viel Plastik. Dann eine sehr einfache Verarbeitung, die isolierende Eigenschaft für die Kabel, aber vielleicht auch zum Beispiel für eine Kühlbox. Ne? Und gerade wenn wir überlegen, Klimawandel, es wird schwieriger, Lebensmittel zu konservieren, auch da könnte Plastik eine große Rolle spielen und verfügbar. Auch das ist gegeben. Wir können im Baumarkt fahren, kaufen uns einen Stab, kaufen uns ein Rohr. Alles, was es so gibt, lässt sich im Zweifelsfalle bei Amazon bestellen. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Beispielen, die mir gut gefallen. Auch das ist eine sehr, sehr alte Abbildung. Und wenn ich daran denke, wie wir Kunststoffe in der Zukunft verwenden werden, dann denke ich an solche Sachen. Vertical Farming. Finde ich großartig. Das Bild gefällt mir. Habe ich eine ganze Weile schon in meinem Vortragsrepertoire. Hier kommt der Counterpart dazu. Das ist ein Projekt, das 2016 in Paris an den Start gegangen ist. Man sieht, dass es da so gewisse Ähnlichkeiten gibt. Ich will nicht zu viel davon reden, aber tolles Projekt, fast autarkes Haus. Und wenn wir überlegen, wie viel Kunststoff da anscheinend verbaut ist, dann ist das eine Menge. Alleine schon die ganzen Acrylglaspanel, die ganzen Rohre für die Bewässerung und. Also da ist auf jeden Fall eine Einsatzmöglichkeit für Kunststoffe, die ich so unterstützen würde. Drehen wir das Thema nochmal weiter. Auch ein altes Bild aus meinem Fundus. Die Meeresflächen steigen an. Wir werden immer mehr Leute, auch das habe ich gezeigt, wir müssen die ernähren. Und was könnte leichter sein, sage ich mal, als solche schwimmenden Inseln zu benutzen, um Feldfrüchte zu ziehen. Damals, als ich das Bild irgendwie zum ersten Mal gezeigt habe, noch totale Utopie. Mittlerweile gibt es das schon. Tatsächlich sogar ganz viel mit Biokunststoffen aus dem 3D-Drucker. Das ist ein Projekt, da geht es darum, Reis offshore zu ziehen. Und man arbeitet über Genmodifikation dabei sogar an der Salztoleranz der Reispflanze. Sieht ziemlich erfolgsversprechend aus. Und auch wenn sich das wie Zukunftsmusik anhört, glaube ich, dass das schon in naher Zukunft Realität werden wird. Okay, dann noch mal so ein bisschen aktuelle Sachen. Was mich wirklich gefreut hat, flexible PV-Module. Ich glaube, da wird halt eine Menge gehen. Und auch das geht nicht wirklich dann ohne Kunststoffe. Oder hier mal was aus der gehateten Luftfahrtindustrie. Hier ist ein Flugzeugrumpf, der aus einem Thermoplast faserverstärkt gemacht wird. Hört sich nach nichts Großem an, aber in dem Augenblick, wo ich das mit einem Thermoplast machen kann, bedeutet das, dass ich den ganzen Flugzeugrumpf, wenn ich fertig damit bin, recyceln kann. Das war vorher so nicht möglich, weil man da eher Harze benutzt hat. Also auch ein tolles neues Kunststoffprojekt. Gut, das Bild ist nicht gestellt. Das ist also ein wirkliches Foto, das ich mal gemacht habe. Jetzt wollte ich nämlich mal etwas über die Schattenseiten vom Thema Kunststoff reden. So, neue Grafik hier am Start und wir sehen hier Plastikproduktion in Megatonnen. Und wir sehen über den Verlauf der Jahre, es steigt an. So, und man würde jetzt sagen, okay, die letzten 5 bis 10 Jahre waren da wesentlich aufgeklärter. Es müsste jetzt wenigstens stagnieren oder vielleicht sogar abflachen. Nein, tut es nicht. Das sind halt weltweit erhobene Zahlen und die Kurve geht nach oben. Das Problem wächst also an. Und wir sehen vor allen Dingen das hier, dieser wirklich sehr große Bereich, das ist Packaging. Das heißt, wenn wir über Kunststoffe reden, sollten wir dann auch sagen, okay, wir reden jetzt über diese Kunststoffe oder über Verpackungskunststoffe, weil hier in diesem Bereich gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu verbessern oder neu zu lösen. Okay, auch das Bild könnte so ein bisschen Assoziationen erwecken oder bekannt sein. Das ist das Klassische, was man als Makroplastik bezeichnet. Also das, was man dann im Spülsaum an den verschiedenen Weltmeeren findet. So, und was wir jetzt auf den ersten Blick schon sehen können, ist, ja, das, was so ein blaues Ding und so ein rotes Ding und ein gelbes Ding, wir können eigentlich schon gar nicht mehr richtig sagen, was das überhaupt mal war, was die ganze Analyse der Thematik durchaus erschwert. Aber was wir leider wissenschaftlich erforscht haben, ist, dass dieser Kunststoff oder diese Kunststoffpartikel sich in immer weitere Mikroplastikpartikel zersetzen. So, die werden immer kleiner und immer kleiner, aber sie bleiben, sag ich mal, von der Masse konstant. Das heißt, aus einem Kilo Kunststoff, was vielleicht mal ein Barren war, werden Zillionen, Millionen einzelne Fragmente. Und ich war letztens auf einer Tagung und da sagte dann der Vortragende, ja, Leute, wir reden hier die ganze Zeit über Mikroplastik, aber wir sollten mal anfangen, über Nanoplastik zu reden, weil es gibt keine Möglichkeit der Skalierung, Feinde zu suchen. Und ich finde da nicht noch Partikel in dem größten Spektrum. Also Nanoplastik wird wahrscheinlich ein Schlagwort werden, das in naher Zukunft fallen wird. Gut, tickende Zeitbombe. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir diesen Plastikmüll, der jetzt in den Weltmeeren schwimmt oder draußen durch die Gegend weht, einsammeln, weil sonst bekommen wir ein wirklich hartes Nanopartikelproblem. So, da habe ich einen kleinen Fehler in der Reihenfolge, ist aber nicht schlimm. Ich wollte nämlich noch auf eine Sache hinaus. Wenn wir überlegen, hey, wir haben hier so einen Pflanztopf, dann haben wir eine Flasche, dann haben wir hier Folie, dann sind das 3 Kunststoffpartikel oder Artikel, aber die haben eins gemeinsam, die sind nämlich extrem leicht. Das heißt also, bei der Kinderuni zum Beispiel mache ich das, dass ich die raten lasse, wie viel Müll ist überhaupt 1 Kilo Müll. Dann stelle ich eine Waage hin und dann sollen die das befüllen. Und es ist erschreckend, da Kunststoff einfach leicht ist und großvolumig, wie viel Kunststoff 1 Kilo Kunststoff ist. Und wenn wir dann solche Zahlen lesen, wie dass ich einen Eintrag von über 24 Tonnen pro Minute in die Weltmeere habe, dann denkt man an 24 so Stahltonnen. Aber wenn wir sagen, okay, das sind Produkte wie Folien oder Flaschen oder irgendwas Ähnliches, dann kann ich damit einen Berg aufschütten, der ist unglaublich groß. Und in dem Kontext wollte ich einfach das Gefühl vermitteln, dass es ist nicht das Plastik da draußen, dass da mal was liegt und da mal was liegt, sondern es ist die Menge. Es ist einfach eine so große Menge, dass wenn man sich dann fragt, wie kann das sein, dass der Fisch da in dem Magen so viele Teile hat? Ja, es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten oder Situationen, wo er das verschlucken kann. Der muss nicht irgendwie der dümmste Fisch der Straße sein. Ich esse Plastik. Sondern die Masse ist so groß, dass die Statistik da der treibende Spieler ist. Ne? Ähnliches eben mit den Netzen oder so. Das heißt, es ist einfach eine große Masse, die draußen ist. So, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Wir haben einen limitierten, doch relativ wertvollen Rohstoff, den wir verbrauchen. Auf der anderen Seite erzeugen wir einen Müll, den wir irgendwie nicht mehr beherrschen können. Hört sich nach einem wirklich krassen Problem an. Aber zum Glück gibt es ja auch noch sowas wie die Biokunststoffe. Denn anders als bei den, sage ich mal, herkömmlichen Kunststoffen, haben wir da etwas ein bisschen verdrehte Attribute. Und das möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie ein bisschen näher bringen. Also, haben wir gesagt, klassische Kunststoffe aus Erdöl gemacht, beständig, für lange Zeit. Das soll die Mülltonne jetzt simulieren oder darstellen. Und wenn wir uns die Biokunststoffe angucken, dann gibt es nämlich insgesamt drei verschiedene Gruppen. Einmal aus nachwachsenden Rohstoffen, aber nicht mehr abbaubar. Das ist dann zum Beispiel Zelluloseacetat. Ne? Viele Brillenbügel sind aus Zelluloseacetat. Es gibt auch viele andere Kunststoffe auf nachwachsender Rohstoffbasis, die nicht abbaubar sind. Dann drehen wir das Ganze um. Wir können also auch aus einem Erdöl einen Biokunststoff herstellen, der abbaubar ist. Ist ein bisschen skurril. Allerdings muss man dazu sagen, die Biokunststoffe, die dabei entstehen, haben eine sehr gute Abbauperformance. Also man kann sehr gut sagen, so und so und so wird sich das abbauen. Das kann manchmal ein wirklicher Vorteil sein. Und dann das, was wir uns unter klassischen Biokunststoffen vorstellen, nachwachsende Rohstoffe und hier eben das Symbol des Keimlings für den Abbau. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Hier haben wir so eine Plastiktüte. Ne? Ich glaube mittlerweile, also früher hießen die, glaube ich, noch Kompostbeutel. Mittlerweile heißen sie, glaube ich, bioabbaubare Müllbeutel, weil man das Wort Kompost nicht mehr in den Kontext bringen darf. Eigentlich ein ganz gutes Produkt, auch in vielen Gemeinden verboten. Aber wir haben ein bisschen skurrilere Anspruch daran. Wir haben also erstmal den Sack und da möchten wir gern alles reintun, irgendwelchen glitschigen Kram und Kartoffelschalen. Also wir wollen, dass der Sack stabil ist und möglichst auch die ganze Flüssigkeit, die da drin ist, da drin behält. Dann bringen wir das Ganze raus in die Biotonne oder auf den Kompost und dann kommt eine neue Erwartung an die Biokunststoffe und zwar der schnelle Abbau. Das heißt also, dass ein von uns Menschen gewählter Punkt in dem Material, das Material sozusagen animieren soll, schneller abzubauen. Das ist eines der größten Probleme bei dem Biokunststoff. Dafür habe ich mal die nächste Folie mitgebracht. Wir sehen hier so einen bioabbaubaren Müllbeutel. Dann habe ich hier einen Bereich aufgebaut. Das soll der Abbau sein. Das heißt, hier ist der Beutel noch da. Und hier ist jetzt ein Foto, auf dem kein Beutel mehr drauf ist. Aber deswegen sieht man ihn ja auch nicht. Ne? Also, der Beutel ist an dieser Stelle weg. Das ist der Abbau, das ist der Weg, der dahin führt. So, wenn wir uns jetzt aber angucken, wie sieht das aus? Die Stabilität von dem Beutel, die sinkt über die Zeit. Das heißt, es kann sein, wenn ich meinen Biomüllbeutel zu lange irgendwie mit Zeug drin in der Küche stehen habe und trage den da runter, dann reißt er ein. Das wäre natürlich ein Drama. Es kann aber auch genau das Gegenteil passieren, dass ich dann den Beutel, so wie er ist, mit in die Kompostierungsanlage gebe und der dann halt durch die Rotte einfach mit durchläuft und am Schluss als ganzer Beutel wieder rauskommt. Warum ist das so? Das habe ich versucht darzustellen mit den beiden Piktogrammen. Das heißt, die Temperatur spielt eine große Rolle und die Anwesenheit von Mikroorganismen. Das heißt, wenn ich so einen Beutel habe und habe den in meiner trockenen, nicht zu warmen Schublade, dann hält er viele, viele Jahre. Aber wenn ich das Ding im Amazonas auf den Boden lege und lege vielleicht noch eine angebissene Mango drauf, dann hält es vielleicht nur ein paar Tage. Das sind aber eben äußere Umstände, die den Abbau bestimmen. Aber wie gesagt, es ist halt eben schwierig, dann eben genau vorauszusagen, wie wird sich das Material verhalten. Die Frage ist nämlich dann Schublade oder Amazonas. Okay, hier noch ein anderes Beispiel und zwar für die Biokunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die aber stabil sind. Der Einfachheit halber habe ich eins meiner Lieblingsplastikprodukte genommen, nämlich einen Kanister. Extrem leicht, bruchfest, ich kann einen Liter Wasser reintun, kostet nicht viel, also eigentlich ein cooles Produkt. Und habe gesagt, okay Leute, das wiegt jetzt ein Kilo. Also, was brauchen wir an Rohstoffen, um diesen Kanister herzustellen? Möglichkeit 1, nennen wir es mal klassisch, 2,9 Kilogramm Erdöl. Möglichkeit 2, wir machen das Ganze aus Zuckerrohr, da sind wir bei 67 Kilogramm Zuckerrohr oder wir nehmen guten alten Mais, 14 Kilogramm. So, was wir jetzt sehen können ist, okay, hier ist der Rohstoffeinsatz relativ gering. Ich habe irgendwas, was ich fast mit der Hand ins Werk tragen kann. Bei 67 Kilogramm Zuckerrohr ist das schon eine andere Sache. Da hängt ja auch eine ganze Menge Nacherntetechnik mit drin. Wo kommt der Zuckerrohr her und so weiter. Und 14 Kilogramm Mais sind auch schon eine ganze Menge. Ja, also damit wollte ich so ein bisschen aufzeigen, okay, wir können interessante Kunststoffe machen, aber wir müssen immer irgendwas dafür aufwenden. Vorteil halt bei dem beständigen Biokunststoff ist, der geht ins Recycling. Ne, das spielt auch keine Rolle, ob ich jetzt so ein Erdöl da benutzt habe oder den Mais oder das Zuckerrohr. Die können alle zusammen recycelt werden. Das heißt, da gibt es halt eine große Chance auf eine echte Kreislaufwirtschaft. Und das Zweite, was in Zukunft, glaube ich, zum Tragen kommen wird, ist, wenn wir die 67 Kilogramm Zuckerrohr nehmen, nehmen wir den gesamten Kohlenstoffanteil, ne, der sozusagen durch Abbau wieder freigesetzt wird, und fixieren den im Kunststoff. Das heißt also, dass man durch das Herstellen von solchen biobasierten, beständigen Kunststoffen CO2 binden kann oder Kohlenstoff binden kann. Ich sage jetzt einfach mal voraus, so in den nächsten 10 Jahren wird das Thema Recycling, Kreislaufwirtschaft wesentlich größer werden. Und darüber hinaus, glaube ich, wird es irgendwann nur noch Kunststoffe geben, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe sind. Wahrscheinlich nicht aus Zuckerrohr oder Mais, sondern eher vielleicht aus fermentierten Algen. Aber den Biokunststoffen gehört in dem Kontext auf jeden Fall die Zukunft. Jetzt habe ich über Probleme geredet. Ich habe sie noch nicht mal ganz erwähnt, sondern immer nur so ein bisschen angerissen. Ja, wie sieht das mit den Lösungen aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, wir haben gleich noch ein bisschen Zeit. Aber wichtig ist, dass wir, bevor wir ingenieurstechnisch an diese Sache gehen, erstmal die Sachen umsetzen, die wir können. Da gibt es 5 R's, gibt es 7 R's, gibt es 3 R's, aber die 3 R's sind mit am berühmtesten: Reduce, Reuse, Recycle. Ne, wir müssen zuerst auf jeden Fall mal weniger Kunststoff verbrauchen. Wir müssen das, was wir an Kunststoff haben, länger benutzen. Also ne, Einweg fällt quasi raus. Und wenn die Lebensspanne zu Ende ist von so einem Artikel, dann muss der ins Recycling, der muss dann eben wieder zurückkommen. Wie sieht das bei den Biokunststoffen aus? Ein bisschen habe ich schon geteasert. Aktuell spielen die Biokunststoffe eher eine kleine Rolle. Liegt eben an dieser Geschichte, man kann nicht voraussagen, wie und wo es sich abbauen wird. Das heißt, ist zum Beispiel ein bioabbaubarer Kunststoff ein schlechtes Material für einen Sturzhelm? Zum Beispiel. Vor allen Dingen im Amazonasgebiet. So. Klassiker, die Leute sagen, ja Simon, überall liegen noch diese Corona-Masken rum. Kann man die nicht bioabbaubar machen? Ja, kann man. Es gibt Leute, die versuchen das auch. Aber dadurch würde ich mir wahrscheinlich große Probleme zuziehen, wenn ich sage, okay, diese Masken müssen 10 Jahre lagerbar sein. Und die müssen dann halt auch lagerbar sein, wenn sie, sage ich mal, hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Also da gibt es noch viel, was man erfinden kann. Für die Biokunststoffe würde ich sagen, wir haben einen vernünftigen Status quo. Wir können einen ganz kleinen Teil beitragen. In Zukunft wird es mehr werden. Wir haben gesehen, wir verbrauchen Mais, wir verbrauchen Zuckerrohr. Aber in Zukunft könnten das eben auch genmodifizierte Blaualgen sein, die über Photosynthese Energie erzeugen und dann Biokunststoffe herstellen. Die ersten Ansätze dafür gibt es. Es gibt da schon recht erfolgreiche Prototypen, dass man eben mit solchen modifizierten Algen, Blaualgen, sehr effizient Biokunststoffe herstellen kann mit tollen Eigenschaften. Da passiert eine Menge. Wir müssen auf jeden Fall weiter forschen. Und bis uns die Lösung gelingt, sollten wir einfach vernünftig mit dem Kunststoff umgehen, den wir haben. Und wir werden ihn in Zukunft höchstwahrscheinlich noch brauchen. So, darum geht es auch so ein bisschen natürlich in meinem Kapitel vom Buch. So, gerade vielleicht, was die Lösung anbelangt, habe ich da ein bisschen mehr geschrieben. Und ansonsten bedanke ich mich einfach für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. So, Björn, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt.
Perfektes Timing.
Simon, wirklich. Cool. Sehr gut.
25 Minuten. Das schafft uns noch ein bisschen Zeit, um darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Das war, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, sehr, sehr viel Info, sehr, sehr viel tolle Sachen, über die wir sprechen möchten. Wir können gerne jetzt, falls der eine oder die andere schon eine dringende Frage hat, das jetzt auch gerne kurz einbauen, falls die sonst vielleicht vergessen wird in den nächsten 3, 3,5 Stunden, so wie lange wir hier noch sitzen.
Bis die letzte Bahn fährt.
Ansonsten können wir das gerne aber auch zum Schluss machen. Ich gucke gegen das Licht, aber ich sehe gerade. Ah, da haben wir schon eine. Ja, bitte.
Gehen wir nämlich aus 67 Kilogramm Zuckerrohr 1 Kilo Plastik oder Kunststoff herstellen. Wo gehen denn die anderen 66 Kilo hin?
Da bleibt eine ganze Menge über. Der Prozess ist leider nicht besonders effizient. Das heißt, wir müssen aus dem Zuckerrohr erst einen Alkohol machen. Und aus dem Alkohol, den wir daraus gewinnen, können wir dann den Kunststoff erst machen. Ich glaube, dann liegt halt irgendwo richtig viel, ein großer Haufen Bagasse rum. Ne, vielleicht kann man da noch landwirtschaftlich was mit erzeugen, aber ja, sieht man schon, ne, das ist ganz schön viel Biomasse für wenig Kunststoff. Ich habe das PLA nicht erwähnt, das ist ein gängiger Kunststoff, den man auch beim 3D-Druck benutzt. Da haben wir ein Verhältnis von 3,6 Kilo Mais pro 1 Kilogramm Kunststoff. Der Kunststoff hat so ein bisschen seine Tücken und seine Macken, aber wir sehen auch, dass da eine andere Möglichkeit der Effizienz ist, ne? Dass zum Beispiel auch vielleicht Zuckerrohr nicht unbedingt das Material sein sollte, mit dem wir unsere Biokunststoffe machen.
Und der Rest, der verrottet,
Ja, ich vermute mal, wenn wir jetzt sagen Zuckerrohr, dann denken wir natürlich an Südamerika. Ich vermute mal sogar brasilianischer Regenwald, der irgendwo neben großem Sojafeld steht, dann vielleicht noch so ein Zuckerrohrfeld. Das heißt also, ich vermute mal, dass man dann nur den Alkohol dann irgendwie verschifft und den dann runterbricht und dann daraus einen Kunststoff draus macht. Also das Material, um das es dabei geht, ist dieses Bio-PE. I'm Green ist das Logo der Firma, die das exklusiv auf den Markt gebracht hat. Da sind viele von diesen ganz kleinen Tüten aus dem Material, das man so in den Gemüseabteilungen findet. Also das ist ein klassisches Bio-PE. Spannendes Material auf jeden Fall, aber der Feedstock ist zu groß. Ist einfach zu viel Aufwand für Plastiktüten.
Ich habe wirklich durch Zufall einen Kuli heute dabei gehabt, auf dem steht Recycled PET-Pen. Recycelt aus einer 0,5 Liter PET-Flasche mit einem recycelten Getränkedose. War wirklich Zufall, also daran sieht man, okay, es kommt an. Mhm. Es ist so ein komplexes Thema. Man hat ja lange einfach immer gesagt, ja, Plastik ist schlecht, Plastik ist böse, Plastik verzichten ist wahrscheinlich gut daran, aber es scheint mir mal wieder so eine Sache zu sein, die man einfach gar nicht per se dämonisieren kann. Du würdest also auch nicht per se davon sprechen, dass Plastik schlecht ist.
Also ganz viele Leute denken dadurch, dass ich so in der Biokunststoffszene aktiv bin, dass ich ein Plastik-Hater bin. Bin ich aber nicht. Überhaupt nicht. Ich habe ein Problem mit vielen Produkten, aber nicht mit der Werkstoffgruppe an sich. Gerade wieder letztens hat jemand geteilt, 3 Scheiben Brot eingeschweißt in Folie, wo man dann sagt, okay Leute, ihr macht es einem aber auch nicht leicht, irgendwie ein gutes Licht von Kunststoff zu erzeugen, wenn ihr so eine Scheiße macht. Aber ich glaube, dass Kunststoffe tolle Werkstoffe sind. Die Frage ist, ob die Welt dafür bereit ist und ob nicht das große Vorteil eben, dass alles so einfach damit ist und dass es billig ist und leicht, auch genau die Kehrseite abbildet. Mhm. Ich glaube, in dem Augenblick, wo es sackteuer wäre, dann würde ein anderer Umgang damit sein. Ne? Man sieht es ja auch schon, man geht hier durch die Straßenbahn und da liegt vielleicht, Alufolie-Knödel von irgendeinem Fastfood-Krams, aber PET-Flaschen sind nicht mehr da. Ja, warum nicht? Ja, irgendeiner holt sich das Zeug. Das heißt, ne, guck mal, dein Kugelschreiber, vertraue ich jetzt mal drauf, dass der top sein wird. Warum? Weil durch dieses Einwegflaschen-Recycling, ob das so gedacht war, lasse ich mal dahingestellt sein, aber es gibt einen extrem reinen Materialstrom. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn man sauberes, recyceltes PET haben will, gibt es einen Markt dafür. Ne? Läuft. Einfach dadurch, weil der durch dieses Einwerfen 25 Cent kassieren funktioniert.
Du hast gerade gesagt, du weißt nicht, ob die Menschheit schon bereit für diesen Werkstoff ist. Wahrscheinlich ist das ein bisschen spät natürlich. Welche verwenden wir? Du hast jetzt gerade diese 3 Brotscheiben angesprochen, die eingeschweißt waren. Ich bin auch heute nochmal zur Vorbereitung auf heute Abend extra mal mit offenen Augen durch einen ganz normalen Supermarkt gelaufen. Mhm. Und es kann einen schon zur Verzweiflung bringen, dass teilweise Obst geschält ist, um dann wieder in Plastik verpackt zu werden, obwohl von Natur aus eine schützende Schale drumherum ist. Was macht dich noch besonders wild, was Plastikeinsatz angeht?
Ich habe jetzt in Frankreich gesehen, ein Plastik-Weinglas mit Weißwein drin und Aludeckel oben drauf. Und das habe ich gedacht, ey, das wird nie wieder getoppt. Nie wieder werde ich was einen größeren Unsinn sehen als das. Und eine Sache war noch, ich habe mal im Urlaub gesehen, die hatten so in Spanien kleine Flachmänner und die haben die in eine große Blisterverpackung eingeschweißt. Und da habe ich gedacht, okay, scheiße, was soll denn das? Und dann habe ich mit meinem gebrochenen Spanisch versucht, dann zu fragen, was die Idee ist. Ist es ein Klauschutz? Weil die müssen großvolumiger gemacht werden, damit sie nicht in die Tasche gesteckt werden können. Okay. Ziemlich abstrus.
Es gibt, hast du aber auch in deinem Slam gerade schon vorgestellt, natürlich auch sehr viele positive Merkmale von Plastik oder wichtige Einsatzgebiete. Medizin ist eines. Man darf nicht vergessen, dass, glaube ich, Klaviertasten oder Billardkugeln waren es, glaube ich, immer aus Elfenbein hergestellt wurden.
Ich wollte dir damit nur Wind oder die Segel pusten. Ich habe einen anderen Vortrag, das fängt damit an, was ist das? Ne?
Ja,
da zeige ich eine Billardkugel aus Elfenbein und eine Zahnbürste aus Elfenbein. Und wenn wir überlegen, okay, dadurch, dass wir Plastik für die Zahnbürste nutzen können, das ist erstmal gut für die Elefanten, aber auch für die Zähne von den anderen Menschen. Also es gibt einige Dinge, die können in die breite Masse nur kommen, indem man sie aus Kunststoff herstellt. Ja. Vielleicht auch Billard. Aber, ne? Wo viel Licht ist, viel Schatten.
Ja, ja. Dann das schwierige Thema Biokunststoffe, was du jetzt ja auch nur anreißen konntest natürlich. Ich habe da auch noch ein bisschen mehr drüber gelesen. Und Junge, es wäre einfach mal schön, wenn es wirklich einfache Antworten auf irgendwas geben würde. Das muss natürlich euch vom Fach noch viel mehr fuchsen. Aber dann denke ich mir, okay, es gibt jetzt schon wieder drei verschiedene Biokunststoffe. Das Beste wäre natürlich, wenn es ein natürlicher Rohstoff wäre, der aber auch, also ein nachwachsender Rohstoff, der sich komplett und rasch abbaut. Aber okay, wäre das überhaupt möglich, den wirklich flächendeckend einzusetzen, sodass das herkömmliche, aus Erdöl erzeugte, nicht so gut abbaubare Plastik komplett ersetzt wird? Ja. Oder scheitert das eben an Rohstoffen, an Kosten, an der Allgemeinheit?
Es ist möglich. Wir haben das natürlich auch Spaß mal ausgerechnet. Und es hat dann irgendwie 0,1% der vorhandenen Agrarflächen müssten wir dann für Plastikpflanzen nutzen.
0,1%?
Ja. Wow. Aber wir haben das natürlich so gerechnet. Ne? Das ist natürlich die Frage, nicht überall wächst diese Pflanze und so weiter und so fort. Dann muss ich natürlich die Pflanzen auch irgendwie hochziehen, einsammeln, verarbeiten und, und. Aber was wäre theoretisch möglich? Aber ich glaube auch, ja, wenn wir uns das mal so angucken, als ich so angefangen habe, oder als ich das angefangen habe zu studieren, da war so der erste Biokunststoff-Kugelschreiber, war so ein ekliges braunes Ding, das irgendwie so geklebt hat, ne, aus Mais. Ne? Und wenn wir jetzt angucken, okay, wir sind jetzt halt ein Stück weiter. Jetzt kann ich dir einen Kugelschreiber geben und du würdest nicht erkennen, dass der vielleicht abbaubar ist oder aus nachwachsenden Rohstoffen. Da passiert was. Und vielleicht haben wir am Anfang jetzt viel damit gearbeitet, dass wir gesagt haben, wir müssen die Qualität der Kunststoffe steigern. So, jetzt sehe ich halt die dringlichste Aufgabe, den Feedstock in den Griff zu kriegen. So, ja, wir haben den Angriffskrieg der Ukraine. Das hat das ganze Business komplett durcheinander gewirbelt. Alleine nur, weil man gesagt hat, okay, wir haben hier Feldfrüchte, wir müssen uns ganz genau fragen, wenn wir das weitermachen, fehlen die dann an einer anderen Stelle einfach dadurch, dass alle Routen sich verkippt haben mit dem Getreide, ne? So, und das unterstreicht es halt nochmal, dass wir in Zukunft halt auf den Feedstock zurückgreifen müssen, der vielleicht nicht eher so in starker Konkurrenz zum Teller steht. So spannend sind eben diese Sachen, okay, wir haben Algen, wir haben das mit den Blaualgen, das ist wirklich so, da warte ich drauf, da gucke ich auch einmal im Monat mit, okay, passiert da wieder was weiter? So, weil ich glaube, wenn das Ding durch ist, ist es ein Gamechanger einfach, ne? Dass wir ganz viele Plastikprobleme lösen können. Und es würde leichter fallen, wenn wir dazu eben nicht mehr Mais oder sowas brauchen.
Ja, sicherlich. Das bekommst du das dann oft zu hören, eben auch als Kritik, ja, dass diese vermeintlich besseren Kunststoffe ja letzten Endes Agrarfläche, Regenwald abholzen, so diese alten Beispiele, die man ja gerne dann bringt an so einer Stelle?
Ja, kriegt man auf jeden Fall öfter. Das ist auch, wenn man zum Beispiel eine Ökobilanz macht, da muss man ja einen normalen Kunststoff gegen den Biokunststoff abwägen. Dann sagen wir, okay, der Biokunststoff hat einen Land-Use von X. Ich brauche meine 16 Kilo Mais. Was für ein Land-Use hat denn das Erdöl? Null. Wo ich sage, boah, come on. Ja. So, ne? Guck dir den Scheiß an, der überall steht und ausläuft und wo nichts mehr wächst. Aber wie willst du das rechnen? Mhm. Und dann ist es natürlich in der Ökobilanz schwierig zu betrachten. Und dann habe ich halt Faktoren wie unter Umständen ja, Monokulturen und ähnliches. Mhm. Und leider ist es so, wir holen uns die Rohstoffe da, wo sie am billigsten sind. Ne? Und du könntest einen tollen Biokunststoff aus einer Holsteinkartoffel machen oder was auch immer. Ja, aber wenn halt das Zuckerrohr in Brasilien gerade günstig ist, dann wird das dafür genommen. So. Und dann ist es der Biokunststoff nicht mehr grün, sondern wird nicht mehr so schön grün. Ne? Also
Das ist natürlich auch die Rolle der Gesellschaft, auf die würde ich gerne gleich eingehen. Davor würde ich noch kurz beim Wort Bio-Kunststoff verweilen, denn für mich als Konsument klingt etwas per se erstmal besser, wenn ich höre, das ist Bio. Mhm. Ich greife zum Bio-Gemüse und habe automatisch ein besseres Gefühl, weil ich weiß, irgendein Standard wird schon erfüllt sein. Es ist vielleicht auch eine nachhaltigere Landwirtschaft oder eine fairere Landwirtschaft. Das ist ja bei Bio-Kunststoffen nicht ganz genauso. Also ist das Wort alleine nicht auch schon problematisch?
Es ist problematisch. Ich habe auch einen Science Slam zu dem Thema und sage, hier, guck mal, das sind die Biokunststoffe, was? Ist noch nicht grün genug? Und dann gibt es Biologo direkt vorne drauf. So, und es wird immer sympathischer, einfach dadurch, dass es grün ist und das Biologo. Aber es steht ja sozusagen für das Präfix Biogen. Ja. Ne? Und wird aber oft eben zusammengebracht mit, das ist Bio-Apfel, Bio-Gemüse, Bio-irgendwas. Auf der einen Seite ist es gut, man bekommt ein paar Vorschusslorbeeren, aber die Leute sind dann immer auch schnell enttäuscht, wenn ich dann sowas sage, ja, aber das Zuckerrohr kommt irgendwie aus Brasilien dazu. Ne? Dann sind wir, wie kann das sein bei Biokunststoff? Ja, bioabbaubar, biobasiert, da kommt das Bio her. Ne? Ist ja auch zum Beispiel Biokampfstoffe. die sind auch nicht wirklich gesünder als die normalen Kampfstoffe.
Das ist ein sehr guter und ein einprägsamer Vergleich. Und wenn wir noch beim Wording kurz verweilen, finde ich ganz interessant auch diese Unterscheidung zwischen Plastik und Kunststoff. Plastik ist etwas vermeintlich Schlechtes und Kunststoff ist ja dann teilweise etwas Hochwertigeres. Ne? Ist das nicht aber auch schon wieder Manipulation letzten Endes?
Total gut. Ich glaube, wir harmonisieren, weil genau das Thema spreche ich auch an. Ich habe auch bei LinkedIn einen Hashtag Plastic versus Kunststoff. So einfach, weil ich darauf aufmerksam machen will. Eigentlich ist es so, wenn wir von Plastik reden, dann kommt das eigentlich, sage ich mal, von dem bildhauerischen Element, eine Plastik. Aber es kommt aus dem plastisch verformbar. Das heißt, dass ich das, sage ich mal, selbstständig in eine Form bringen kann. Es trifft auch nicht auf alle Kunststoffe zu, aber ich glaube, dass wir sagen können, wenn wir über Plastik reden, unabhängig davon, woher das Wort kommt, meinen wir immer minderwertigen, störenden Kunststoff. Ne? Achso, guck, jetzt habe ich das Kunststoff sogar gesagt. Ne? Und wenn wir Kunststoff sagen, dann adeln wir das Ganze, obwohl es ist dasselbe. Ja. Ne? Es ist derselbe Stoff, aber dadurch, dass wir halt Plastik oder Kunststoff sagen, bewerten wir es auch schon gleich. Aber wir müssen zugeben, dass das Material dafür nichts kann, sondern ob etwas Kunststoff oder Plastik ist, das entscheiden wir selber.
Ja. Da sind wir beim nächsten Stichwort dann schon. Die Rolle der Gesellschaft in so einer Frage ist immer ein sehr, sehr großes Thema. Da würde ein Abend nicht reichen, da würde ein Buch nicht reichen, da würde eine Doktorarbeit nicht reichen. Aber ich meine, die Zahlen alleine müssten eigentlich jeden aufwachen lassen. Also ja, Konsument wie große Industrie. 460 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr produziert, habe ich in einem Podcast gehört, bei dem du, glaube ich, auch Teil warst vom NDR. Und 75% davon enden als Plastikmüll. Das ist unwahrscheinlich. Und bis 2060 soll sich das verdreifachen, laut dieses Podcasts. Und wir haben es gehört, Mikroplastik gibt es in der Tiefsee, in uns selbst. Wir haben Plastik im Körper, das kann bestimmt nicht gut sein. Aber was brauchen wir denn noch, um ein wirkliches Umdenken anzustoßen? Denn ich meine, das sind ja nicht nur irgendwelche, ach ja, könnte mal schlimm werden, Nachrichten, sondern Donnerwetter, das ist ja eigentlich Endstufe.
Ja, es ist schwierig. Ich glaube aber, es ist auch so ein bisschen menschlich, dadurch, dass wir eine starke Eignung haben zu überleben. Wenn wir mal überlegen, wie sah die Welt aus vor Corona oder vor dem Krieg. So. Also man gewöhnt sich halt wirklich an alles. Ja. Man stumpft so ein bisschen ab oder verpackt das irgendwo, wo es dann nicht mehr sichtbar ist. Und ich glaube, bei Kunststoff oder bei dem Problem ist es ganz ähnlich. So, es gibt halt, wenn man mit offenen Augen guckt, also ich kann halt nicht am Strand lang gehen, ohne nach Plastik zu suchen. Ne? Und es wird schon mehr. Also es gibt halt einen deutlichen Unterschied, was man halt sieht. Und ich glaube aber, dass wenn man dann zum Beispiel mit einer Gruppe da war und sitzt dann abends irgendwie noch bei jemand zu Hause und dann sagst, boah, der Strand, da war viel Müll, habe ich gar nicht gesehen. So, ich glaube, dass es da einfach Mechanismen gibt, dass man sich davon distanzieren kann. Aber das Problem ist dann halt, wenn man einmal angefangen hat zu suchen, dann hört man nicht mehr auf. Dann findet man, und guck mal, was ist das? Was könnte das gewesen sein? Und so
weiter. Ich glaube dir, dass du auf deinem Weg allein von Hannover hierher ständig den Blick schon hattest, was ist im ICE-Plastik, wobei das weißt du wahrscheinlich mittlerweile, Stuttgart und so weiter. Dennoch sind wir jetzt schon im Laufe dieses Abends sehr oft um dieses Thema Kommunikation rumgeschwirrt. Wie vermittle ich etwas, dass sich auch wirklich etwas ändert? Und in unserem Vorgespräch hast du das interessante Beispiel gebracht, wie man es falsch machen kann, Beispiel Tempolimit einfach. Welche Kommunikation wäre denn aber nötig, dass quasi jeder für sich so ein bisschen zu so einem Umdenken kommt? Weil das Problem ist ja, niemand möchte sich ja eigentlich in seinem Leben, in seiner Freiheit eingeschränkt fühlen. Wir haben auch gesehen, wozu das führen kann, wenn das vermeintlich zu viel getan wird. Bei Corona hat das ganz viele Leute in die Arme von Populisten und rechten Parteien getrieben. Also wahrscheinlich geht es da um das Maß, auch Verbote und so weiter. Ganz großes Thema, wie kann man sowas eigentlich gut handeln, gut fahren? Weil abholen kann man ja eh nie alle. Aber was wäre so dein Ansatz?
Also das wäre, ist glaube ich, eine Frage, die ist so groß und die könnte man dann, wenn man dazu eine Lösung hätte, auf ganz viele andere Sachen auch übertragen. Aber ich glaube, offen sein, erstmal Kommunikationsangebote machen. Und ich glaube, es muss, man muss, sage ich mal, den Blick verlieren dafür, dass es alles nur Einschränkung ist, sondern man sollte halt gucken, was hinten dabei rauskommt. Also, dass man nicht das kurzfristige Verbot sieht, sondern, okay, langfristig verbessere ich etwas, also dass das Mindset da irgendwie besser wird. Ich glaube auch, dass es eine Rolle spielt, wenn man ein Gefühl hat, so, ja, die tun nichts, ich tue alles. So, dass wenn man schaffen würde, dass man das Gefühl hat, alle, jeder tut so viel er kann, glaube ich, würde es auch den Leuten einfacher fallen. Bei dem Plastikproblem, so dann ne, die drei eingeschweißten Scheiben Toast, ja, da sagt halt der Toastlieferant, die Leute wollen das. So, ne, und dann, na, wenn es da liegt, dann kann ich es ja auch kaufen. So, ne? Oh, und da schiebt man sich die Verantwortung hin und her. Und ich glaube, das ist auch was ich lange ja, gesehen habe in der Kunststoffszene, dass man sich das zuschiebt, anstatt, wo ich sage, Leute, setzt euch doch an den Tisch und versucht, alle Player oder alle Teilhaber dieses Kreislaufes zusammenzubringen und dann zu sagen, okay, was können wir denn zusammen machen? So, wir dürfen die höheren Kosten nicht an euch umlegen, ihr verpflichtet euch dafür, aber dann, keine Ahnung, besonders gut Müll zu trennen, whatever. Ja. Aber dass man da erstmal zusammenkommt, aber so zeigen immer die Leute mit dem Finger, ja und die bösen Produzenten, ja, und ihr seid zu doof zum Recyceln. Mhm. So, ne? Es geht dann immer hin und her und es passiert gar nichts.
Also immer wieder beim interdisziplinären Ansatz eigentlich. Nur diesmal halt nicht auf einer akademischen Ebene, sondern auf einer ja eigentlich gesamtgesellschaftlichen Ebene.
Ja, und ich glaube, dass das unglaublich schwer ist. Das ist eine sind irgendwie Produzenten, die Aktionäre haben, die Geld machen wollen. Das sind einfach so ganz unterschiedliche Personen, ja, die man da eigentlich zusammenbringen müsste. Aber das müsste stattfinden. Und ich glaube, dass sich daraus, wenn das gelingt oder erstmal anfängt, dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit gibt. Zum Beispiel ist es so, wenn ich sehe, dass jemand eine Batterie in Restmüll schmeißt, dann ist das so, als ob mich ein elektrischer Schlag trifft. Nein! So, und das ist bei vielen Leuten auch so, die ich kenne, aber vor 25 Jahren war das halt nicht so. Das heißt, es gibt anscheinend die Möglichkeit, sich zu ändern. Und ich glaube, wenn man das dann verinnerlicht hat, ist es auch kein großer Verzicht mehr oder es ist eine große Einschränkung der persönlichen Freiheit. Wir verlangen ja auch nicht, oder man verlangt ja auch nicht, dass alles Plastik muss weg, aber wir müssen erst, vielleicht sollte erstmal jemand die Frage stellen, worauf können wir denn ohne Probleme verzichten? Ja. So, und ich glaube, dass man auf einmal 25% der Kunststoffe wegkriegt, ohne dass jemand irgendeine Einbuße hat in Komfort oder sich mehr kümmern muss, indem man halt vielleicht einfach bessere Lösungen findet, die vielleicht noch zusätzliche Benefits haben. Ich hoffe, ich spreche nicht die Zeit, aber ein Beispiel. Ich war mal auf einem ganz tollen Workshop, da ging es darum, Marine Litter, also Meeresplastik, irgendwie zu vermeiden. Und dann gab es eine Gruppenphase, wo man sich dann so Projekte überlegen konnte und dann die eine Gruppe, ja, okay, wir machen die Deckel fest hier von den Flaschen, das ist ein paar Jahre her schon. Und unsere Gruppe hatte dann die Idee, dass es einen Brotmann gibt mit seinem Brotmobil, der halt nach Feierabend durch die Vorstadt fährt und Brot verkauft. Und er nimmt es aus seinem Laden raus und gibt es dir. Und du brauchst keine Verpackung und gar nichts, weil du nimmst es unter den Arm und gehst wieder in deine Wohnung rein. Klar, gibt es auch sowas, aber das Spannende war dann am Abschluss, okay, wir haben das Plastik nicht. Wir haben den Typ, der sein Brot verkaufen kann. Wir haben Leute, die nicht mehr 7:50 in den Supermarkt rennen müssen und irgendein Brot kaufen, sondern die wissen halt, der Brotmann kommt um 19 Uhr und vielleicht kann ich auch was vorbestellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Lösung ist, aber es ist eine Lösung. Natürlich gibt es dann Probleme hier und da, aber man kann Dinge auch anders lösen, ohne dass es zum Verlust wird. Wir müssen halt gucken, können wir Dinge besser machen und alle profitieren davon. Und der Brotmann war schon eine ganz coole Idee.
Gefällt mir eigentlich, der Brotmann. Ich würde auch mein Brot dort kaufen. Ja, in Sri Lanka gibt es tatsächlich was ganz Ähnliches. Und es hat jetzt ja auch schon viel getan. Ne? Früher gab es in jedem Supermarkt Plastiktüten, lange sogar umsonst. Beim DM diese kleinen Abzippel-Plastiktüten konnte man so viel nehmen, wie man möchte. Irgendwann kosteten sie. Mittlerweile gibt es gar keine mehr. Und wenn man jetzt gesehen hat, dass das meiste, was Plastik, was bei Plastik anfällt, Verpackung tatsächlich ist, das ist ja, glaube ich, schon mal ein großer Schritt. Aber um da jetzt zum Ende zu kommen von unserem offiziellen Teil, bevor wir gerne noch das Publikum mit einbeziehen können. Du bist seit über 20 Jahren an diesem Thema dran und hast ja schon sehr viele Veränderungen gesehen. Wenn du nochmal 20 Jahre vorspulst und es würde alles einigermaßen okay bis fast ideal laufen, wo würden wir dann stehen?
Oh, das wäre großartig. Also wir hätten auf jeden Fall ganz viel Vertical Farming. Also wir hätten die Städte voll mit verschiedensten Grünpflanzen, einmal um dem Klimawandel zu begegnen, also lokal runterzukühlen, aber auch um Feldfrüchte anzupflanzen. Das muss ich jetzt mit raushauen, hat nichts mit Plastik zu tun. Das wünsche ich mir einfach so, weil ich das Thema spannend finde. Aber wenn wir an den Kunststoff denken, dann glaube ich, gibt es viel Mehrweg. Also zum Beispiel Recap gibt es hier oben natürlich auch. Ne? Rebowl, da sind wir auch so ein bisschen mit verbandelt. Ich glaube, das sind gute Systeme. Vor allem gerade das Recap-System macht es einfach, weil ich es überall abgeben kann. So, und da sehen wir halt, ob man gewinnt oder verliert, entscheidet nicht der Becher, sondern an den Rahmenbedingungen drumherum. So, und ich glaube halt, wenn man alle Mehrwegsachen überall abgeben könnte und dann sagen wir, okay, das machen wir alles noch über eine App, Pfand drauf, Pfand runter gebongt, dann tut sich da was, dann tut sich eine ganze Menge. Dann haben wir schon mal viel Single-Use-Plastics raus. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht sogar erweitern könnte bis auf Supermärkte, dass du dann sagst, es gibt standardisierte Packungsgrößen, das hätte mehrere Vorteile, die du dann vielleicht auch im Pfandsystem verwenden könntest. Dass du dann halt sagst, bringst du zurück, nimmst du wieder neue mit. Vielleicht auch alle ähnlich. Das würde dann dazu führen, dass man weniger Werbung auf den Packungen machen kann. Würde vielleicht dazu führen, dass die Leute mehr sich auf den Inhalt konzentrieren. Ne? Vielleicht mal ja, wieder mehr auf Geschmack gucken oder so. Aber das könnte ich mir vorstellen. Ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen, der, sage ich mal, der Industrie nahesteht, der ganze Zeit, das kannst du vergessen. Aber ich glaube daran. Weil wenn wir mal überlegen, wir hatten ja, ein paar Jahre ist es her, dieses Mikroplastik in der Kosmetik. Ne? Mhm. Heutzutage gibt es das quasi nicht mehr. Warum? Ja, der BUND hat damals eine Blacklist erstellt, hat gesagt, Produkt A, B, C hat das drin und so weiter und so fort. Ich konnte ganz schnell eben gucken, wo ist Mikroplastik drin. Und das hat so einen hohen Druck auf die Inverkehrbringer ausgeübt, dass dann große Kosmetikkonzerne gesagt haben, okay, by the end of the year sind wir frei von Mikroplastik. Und was war? Man hat nur eine Information, man hat nur Transparenz geschaffen, hat gesagt, ihr müsst nicht gucken, ob das Poly-6-Glykol-Bababa heißt, ne? Sondern ist drin, ist nicht drin. Ja.
So, und das ist immer verdächtig schnell dann die Umstellung, oder?
Ja, und da sehen wir halt, dass wir als Konsumenten doch noch eine gewisse Macht haben, ja, aber die ist gebunden an eine Form von Transparenz. So, ich muss es halt verstehen. Wenn ich meinen Bio-Joghurt kaufe, dann weiß ich, okay, Standard A, B, C sind drin. Aber ja, das war es dann eben auch schon. Dann kann ich danach eine Kaufentscheidung treffen. Aber wenn auf der Verpackung steht, smarte Verpackung aus irgendwas, ja, was heißt das? Heißt das überhaupt was? Also wenn man Transparenz schaffen könnte, zum Beispiel durch ein Plastikverpackungslabel, das ist auch eine Idee, mit der ich gerade arbeite, dass man einfach sagt, ein Logo für diese Verpackung ist zu 100% recyclingfähig. Dann würde man zum Beispiel durch einen gewissen Konsumentendruck es schaffen, dass die ganzen Verbundfolien vielleicht reduziert werden. Es gibt halt viele Folien, die sind aus 5 Kunststoffen und die kann ich nicht recyceln. Wenn ich einen Monokunststoff habe, wie mein PE-Kanister, ein tolles Produkt, auf das ich total stehe, Kanister, dann lässt sich das super recyceln. Ne? Und ja, da kann ich halt durch die Packungsgestaltung schon viel Gutes tun, aber ich brauche die Informationen für den Konsumenten. Ne?
Und das muss sich ja dann auch durchsetzen. Es muss ein Label sein, was allgemeingültig ist, wie Demeter, wie Bioland, dass man weiß, gewisse Standards werden da,
das ist mit drin,
werden genau. da eingehalten. Ja.
Also,
ja.
dass ich nicht, wenn ich 20 Teile kaufe, 20 Mal auf der Packung ja. rumgucke, ja. sondern hat es nicht. Ja. So, ne?
Okay, das ist ein sehr toller Ansatz. Wir, wie ich gerade schon gesagt habe, sind am Ende des offiziellen Teils, hätten aber noch ein paar Minütchen Zeit für die eine oder andere Frage, falls es das noch gibt aus dem Publikum. Ja, bitte.
Es liegt daran, was ich vorhin schon versucht habe zu erwähnen, es ist unglaublich billig, der Plastik. Und wenn ich das recyceln will, ist es ein Prozess, der mit verschiedenen Mühen gekoppelt ist. Zum Teil ist es so, dass recycelte Materialien teurer sind als dasselbe Material als Neuware. So, und dann brauche ich natürlich, gut, da kann ich halt nur noch mit Gesetzen arbeiten, um dann sozusagen das einzufordern. Aber Kunststoff ist extrem günstig und diese Postkonsumer Rezyklate, das ist also alles das, was aus dem gelben Sack kommt, ist ziemlich anspruchsvoll zu recyceln. Das muss ich halt sauber machen, das muss ich trennen. Und ich glaube, da liegt auch ein großes Problem. Also hier, sage ich mal, in Europa, Mitteleuropa oder wir haben sehr viele, sehr gute Recyclinganlagen und auch sehr viele Techniken, wo man sehr gut selektieren kann. Aber das Plastikproblem ist ein weltweites Problem. Und ja, das muss man eben dann auch so hinnehmen, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt im Kleinen in Deutschland nur in seinen eigenen Kunststoff im Kreis, das würde vielleicht noch hinhauen, aber es ist weltweit werden die Produkte hin und her geschifft, ne? Da ist der Rahmen nicht genau zu trennen. Und in vielen Bereichen, wo der Kunststoff dann eben vielleicht landet, sagen wir einfach mal irgendwo unbewohntere Ecken von Afrika, das wird verbrannt halt, ne? Direkt vor Ort oder verbuddelt. Einfach weil es keine Infrastruktur gibt dazu. Hier gibt es die, hier läuft vieles gut, aber natürlich gibt es Regionen der Welt, wo es nicht funktioniert.
Ja, ja bitte.
Das mit den Mikroben lese ich auch immer wieder. Gerade ging ja auch wieder war was in Nachrichten. Ich sehe das eher als problematisch an, weil ich will ja eigentlich Kunststoffe haben, die halten. Und wenn es dann irgendwelche Mikroben gibt, die mir den zerkauen, dann habe ich vielleicht ein Problem und kann die Sachen nicht mehr so gut weglagern. Außerdem glaube ich, dass das eher noch eine Spezialität ist. Also dass man nicht in diesem Maße, dass wir sagen, okay, 12,8 Millionen Tonnen pro Jahr, das kriegen wir einfach nicht durch Mikroben verfuttert so. Wir müssen halt einfach gucken, entweder müssen wir Infrastruktur schaffen in diesen Ländern oder wir müssen uns auf den Weg machen. Es gibt ein tolles Start-up, das jetzt sogar schon eigentlich laufen kann oder groß ist, heißt Wild Plastics oder Wild Plastic. Die sammeln im globalen Süden diese Kunststoffe ein und machen daraus Müllbeutel über Kooperationspartner, die dann hier verkauft werden. Die sind ein bisschen teurer. Aber es sind auch echt gute Müllbeutel, also die reißen nicht schnell weg. Und das ist eine der wenigen Ansätze, überhaupt erstmal Müll wieder einzusammeln und daraus ein Geschäft zu machen. Und ich glaube, wenn man, wir haben jetzt das Beispiel Afrika genommen, wenn man sagt, okay, wie können wir da ein Geschäft draus machen? Dann müssen wir jemanden dafür bezahlen, der es einsammelt. So, ja. Und dann müssen wir gucken, was macht er mit dem Gesammeln? Können wir da ein Geschäft machen? Also wir müssen leider irgendein Businessmodell draus machen, sonst passiert es nicht.
Ja, das sind die Zeiten wahrscheinlich, aber... Wäre doch ein Ansatz auf jeden Fall.
Genau, und das, die Leute von White Plastics, so das denkt man halt gar nicht, aber es ist eine unglaubliche Arbeit, diese Lieferketten über die Länder aufrechtzuerhalten. Und die Idee ist total einfach. Ne? Ja, wir lassen uns einsammeln, machen neu draus. Aber ich fand's ziemlich großartig. Ich habe die mir auch gekauft, die Müllsäcke. Und glaube, es braucht vielleicht manchmal einfach auch so einfache Ideen und dann gucken, wie sich das entwickelt.
Mhm. Ja, sehr guter Punkt, ja. Wie auch mit denen, wie du ja auch schon angesprochen hast, dass die Deckelchen bei den Plastikflaschen nicht mehr abgehen. Das ist ja, das weiß ja nicht, wie viel das schon wieder einspart auch, ja. Das dürfte auch nicht so wenig sein, oder?
Ja, ist aber ein interessantes Thema. Es gibt Leute, die machen das richtig sauer. Ne? Muss ich sagen, als ich das erste Mal draus getrunken habe, auch Klecker, Klecker. Jetzt weiß ich, wie es geht.
Es war gewöhnungsbedürftig, das stimmt.
Und ich suche noch mal immer einen Experten, der mich da so ein bisschen aufschlaut. Weil die alten Kappen, hätte ich gesagt, okay, nimmst du so ein Gummirad, drehst es dann, dann fällt der Deckel runter nach unten und prima. Aber jetzt muss ja irgendein Cutting-Element irgendwie sein, dass ich das runterschneiden kann, wie das gemacht wird. Weil bis jetzt weiß ich das noch nicht. Es ist ein Ansatz, es ist ein Anfang. Und ich glaube, dass man irgendwie nach einem Jahr wahrscheinlich auch gucken wird, okay, sehen wir irgendeine Änderung? Wie viele Deckel kommen zurück? Weil wenn wir halt sehen, es fehlen immer noch die Hälfte der Deckel, ja, dann hat es nicht funktioniert.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Ja. Ist aber auch ein toller Rohstoff. Wir haben über PET gesprochen, guter Rohstoff.
Ja,
aber
ja.
Die Bottle Caps, auch total super Rohstoff.
Okay.
Kann man tolle Mülltonnen draus machen. Diese großen, die man an der Straße stehen. Perfekt für Mülltonnen. Wenn man sehr farbig schön. Dann noch sortieren kann, kann man gleich farbige Mülltonnen machen.
Es gab noch mal eine da hinten, ja.
Ja, ein total spannendes Thema. Wir haben auch wirklich alle Top-Themen jetzt hier heute Abend schon gehabt. Ist gerade auch viel in den Medien. Also wir haben, Textilien, die sind zu 100% aus dem Polyester, vieles auch davon PET, lassen sich recyceln. Aber das Problem sind die Mischgewebe. Das heißt also, ja, hier Baumwoll, Polyester, Mischgewebe. Und da gibt es jetzt einige Startups, die das über chemische Lösungsverfahren schaffen, den Plastikanteil rauszutrennen. Das heißt, am Schluss habe ich dann theoretisch ein sehr sauberes Polyester plus den Baumwollkram, der überbleibt. Ich glaube, dass das in Zukunft eine große Rolle spielen wird, aber noch sehe ich da, ich persönlich, noch sehr viel Energieeinsatz für diese chemischen Verfahren. Aber ich denke, da ist wirklich reine Wissenschaft gefragt, so okay, das funktioniert, jetzt macht mir das effizient. Ne? Ihr braucht nicht drüber zu reden, ihr macht es billig. Ja? Aber das kann halt passieren und ich glaube, das wird ein Thema sein, das ja da auch in 10 Jahren bekannt ist. Ja, okay, das ist recyceltes Polyester, Textilrecycling. Und eigentlich jede große Forschungsinitiative hat auch gerade ein Projekt dazu laufen. Okay.
Also auch da wird sich viel tun in den nächsten Jahren. Reine Wissenschaft, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Schlusswort. Weltrettung braucht Wissenschaft, hieß dieser schöne, sehr, sehr eindrückliche Abend, der hoffentlich viele Fragen beantwortet, aber auch genau die richtige Menge an Fragen neu gestellt hat. Wir sind ja hier beim Stuttgarter Wissenschaftsfestival und die lieben Menschen von diesem Wissenschaftsfestival, genau da hinten wird es hochgehalten gerade, haben uns gebeten, dass Sie und ihr doch gerne abstimmen können, wie Ihnen das hier gefallen hat per QR-Code, diese Veranstaltung heute, damit Sie entscheiden, ob Sie gut Simon E., aber auch mich nochmal auf eine Bühne lassen irgendwann. Wir sind am Ende angekommen. Vergessen Sie nicht, das Buch zu kaufen, falls nicht eh schon geschehen. Und Simon, dir danke ich fürs Kommen, dass du den Weg aus Hannover auf dich genommen hast. Danke für die vielen spannenden Einblicke, für die Denkanstöße. Ihnen danke ich auch fürs Kommen, wünsche allen einen schönen Abend. Dankeschön.
Vielen Dank.